Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Tilo Jan.
Welche Sportart macht uns fit und nicht kaputt? Das erfahrt ihr heute in diesem Podcast. Denn heute wird einer 40, der Dauergast beim Arzt und Physio ist, einer der besten deutschen Basketballer. Dirk Nowitzki hat mit Schmerzen zu kämpfen. Damit uns das als Breitensportler nicht passiert, sind wir heute auf der Suche nach der richtigen Sportart.
Selbst Boxen ist eine tolle Sportart, wenn man nicht zu viel die Nase in die Faust des Gegners reinhält.
Das sagt so die Sportwissenschaftlerin Christine Graf von der Deutschen Sporthochschule in Köln. Sie stellt gleich die Formel vor, dass 150 Minuten Sport pro Woche ganz gut für uns sind. Außerdem reden wir über einen äußerst skurrilen Fall an der Universität Stuttgart-Hohenheim. Ein Viertel der Studierenden hat im Mai bei Prüfungen abgebrochen. Es waren sogar mal 37 auf einen Schlag, die bei Prüfungen einfach rausgelaufen sind. In welchen Fällen kann ich eigentlich eine Prüfung abbrechen?
In dem Moment, wo ich trotz meines Unwohlseins der Prüfung angetreten bin, habe ich ja das bewusste Risiko übernommen. Mir geht's nicht gut und ich gucke jetzt erstmal, wie es läuft und dann ziehe ich nachher meinen Krankheitsjoker. Auf diese Art wird es nicht funktionieren.
Wie es funktioniert, erklärt uns ausführlich Rechtsanwalt Christian Birnbaum. Mit ihm schauen wir auf die Möglichkeiten, die Prüfung abzubrechen, ohne durchzufallen. Und Niedersachsen hat heute einen neuen gesetzlichen Feiertag dazu bekommen, den 31. Oktober. Wie ein Bundesland einen neuen Feiertag bekommt und wie wir vielleicht selbst einen auf den Weg bringen können, auch das klären wir heute für euch in diesem Podcast. Schön, dass ihr mit dabei seid.
Deutschlandfunk Nova.
Das war heute ein guter Tag für Niedersachsen und für alle, die frei haben wollen in Niedersachsen. Denn im Landtag wurde heute die Einführung eines neuen gesetzlichen Feiertags beschlossen. Herzlichen Glückwunsch, Niedersachsen hat jetzt auch am 31. Oktober frei, Reformationstag. Ja, letztes Jahr war das noch in ganz Deutschland Feiertag aufgrund des Jutta-Jubiläums. Und ansonsten ist es in Mecklenburg-Vorpommern, in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen ein Feiertag und jetzt eben auch in Niedersachsen. Aber wie läuft das eigentlich ab? Wie werden solche Feiertage beschlossen? Von wem? Und was wäre ein guter Grund eigentlich, einen neuen Feiertag einzuführen? Deutschlandfunk Nova-Reporterin Rebecca Endler hat euch gefragt, welchen Feiertag ihr eigentlich gerne hättet und wie man das hinbekommen könnte.
Den Tag des Weltfriedens im Sommer, am 1. Juli.
Den Tag des Dankes, wo wir alle mal dankbar sind für, ja, für das, was wir so haben oder sein können. Oder
gäbe es einen Tag, an dem du gerne frei hättest?
Ja, den Freitag. Oder jeden Dienstag frei, weil ich da eure nie habe. Das hasse ich.
Ja, der kleine Lukas kann einem schon leid tun. Aber gleich zwei Tage die Woche als gesetzliche Feiertage ausrufen, das ist dann doch ein bisschen unrealistisch.
Nee, also Tag der Liebe macht da schon mehr Sinn.
Tag der Liebe. Gefeiert am 1. Oktober, dem Tag, an dem letztes Jahr das Gesetz zur gleichgeschlechtlichen Ehe in Kraft getreten ist. Das scheint laut meiner kleinen Umfrage ein mehrheitsfähiger Vorschlag zu sein.
Das halte ich für sinnvoll, ja. Tag der Liebe ist immer gut.
Ja, das macht total Sinn.
Weil das war ja schon ein großer Meilenschritt, dass man das überhaupt endlich hier eingefügt hat und das sollte man dann auch mal gebürtig feiern.
Tag der Liebe also. Auch wenn die Ehe für alle bundesweit beschlossen wurde, ein gesetzlicher Feiertag dazu müsste auf Landesebene beschlossen werden, wie mir Jochen Rozek, Professor für Staats- und Verwaltungsrecht der Uni Leipzig, erklärt hat.
Wir haben hier insoweit föderative Vielfalt. Der Bundestag hat hier keine Gesetzgebungszuständigkeit, sondern die Landtage der Länder und die können da im Rahmen der Vorgaben des Grundgesetzes eigenständig entscheiden.
Einzige Ausnahme ist der Tag der Deutschen Einheit. Der wurde auf Bundesebene festgelegt. Gut, jedes Bundesland muss sich also selbst drum kümmern. Aber wie genau gehe ich das an?
Nun, da würde sich anbieten, sich im Wege einer Petition an den Landtag des betreffenden Bundeslandes zu wenden.
Eine Petition also. Wie viele Unterschriften muss ich denn sammeln, bevor ich den Tag der Liebe meinem Landtag als gesetzlichen Feiertag vorschlagen kann?
Grundsätzlich können Sie auch eine Einzelpetition an den Landtag richten. Also jedermann kann sich nach Artikel 17 Grundgesetz mit einer Petition an die zuständigen Staatsorgane des Bundes wie der Länder richten.
Gute Nachrichten also für den kleinen Lukas und seine eurythmiefreien Feiertage.
Ja, der Landtag kann sich natürlich dann dieses Anliegens annehmen, er muss es aber nicht.
Grob geht das so. In jedem Landtag gibt es einen Petitionsausschuss. Dort landen alle Petitionen und werden der Relevanz nach sortiert. Wird ein Anliegen als wichtig erachtet, kommt es auf die Tagesordnung. Dann wird darüber beraten und abgestimmt. Findet sich für den Tag der Liebe eine Mehrheit?
Ja, das könnte dann geschehen. Das wäre dann eine entsprechende Änderung bzw. Ergänzung des betreffenden Feiertagsgesetzes des Landes.
Jeder neue Feiertag geht also formal mit einer Gesetzesänderung einher. Übrigens auch jeder Feiertag, der ausgedient und abgeschafft wird. Buß und Bet, was?
Moment. Das war...
Ja, keine Ahnung. Deswegen wurde der auch 1995 gestrichen. Überall. Nur in Sachsen nicht. Grundsätzlich sollten gesetzliche Feiertage die Werte unserer Gesellschaft widerspiegeln.
Wenn es da aber eben einen Bedeutungswandel oder einen Bedeutungsverlust dann gibt, dann kann der Landesgesetzgeber darauf reagieren, zum Beispiel einzelne Feiertage auch wieder abschaffen oder neue aufnehmen.
Das sind doch eigentlich ganz gute Aussichten für unseren Tag der Liebe. Ein gesetzlicher Feiertag, an dem jeder Bürger sich über Liebe und die Ehe für alle freuen darf, ohne jedes Mal googeln zu müssen, warum wir doch jetzt gleich nochmal frei haben.
Rebecca Endler. Wie ein Feiertag wird, wenn ihr da mitmachen wollt, wenn ihr das gut findet, den Tag der Liebe, wenn ihr auch wollt, dass dieser Tag ein Feiertag wird am 1. Oktober in NRW und Berlin, da starten wir mal, dann unterschreibt. Ihr findet die Petition, die wir angefangen haben, gleich auf unserer Seite. deutschlandfunknova.de.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Hier in Deutschland ist heute Abend Schluss. Die Wahllokale schließen. Die Wahllokale, in denen türkische Bürger ihre Stimme abgeben konnten, für die türkische Parlaments- und Präsidentenwahl. Präsident Erdogan hat sie ja extra um einige Monate vorgezogen. In der Türkei wählen die Bürger dann am Wochenende. Katrin Silke aus unserer Nachrichtenredaktion ist jetzt bei mir. Wie sieht's denn mit der Wahlbeteiligung von Türken in Deutschland bisher aus?
In Deutschland leben ja gut 1,4 Millionen Menschen, die für die Türkei wählen dürfen. Und bis gestern haben von ihnen gut 46% gewählt. Heute um 21 Uhr schließen dann die Wahllokale und bis dahin dürften noch einige Wähler dazukommen. Und für den Präsidenten sind die Wähler in Deutschland besonders interessant, weil sie erstens viele sind. Sie machen insgesamt 5% aller türkischen Wahlberechtigten aus. Und zweitens, in Deutschland ist die Zustimmung für Erdogan und seine Partei AKP traditionell größer als in der Türkei selber.
Täuscht der Eindruck oder gab es nicht viel Wahlkampf? Denn richtig viel vom Wahlkampf hat man hier gar nicht mitbekommen, oder?
Ja, genau. Das hängt auch damit zusammen, dass türkische Politiker in Deutschland keine Live-Auftritte mehr abhalten dürfen, die dem Wahlkampf dienen. Das hat die Bundesregierung vor knapp einem Jahr beschlossen, als Erdogan vor Anhängern in Hamburg sprechen wollte. Die türkische Regierung hat das auch öfter kritisiert, auch als Verstoß gegen das Versammlungsverbot, aber respektiert das. Es gab also keine Auftritte diesmal von Regierungsvertretern. Aber im Mai, da waren tausende Türken aus Deutschland nach Sarajevo gefahren. Denn da hat Erdogan seinen einzigen Auslandsauftritt organisiert.
Sprich, gab es keinen Wahlkampf hier? Nee.
Doch, es gab schon Wahlwerbung durch die Parteien. Und eine war auch ganz ungewöhnlich für unsere Verhältnisse. Mhm. Die regierende AKP hat den Wählern in Deutschland ein cleveres Serviceangebot gemacht. Nämlich sie zur Stimmabgabe in die Konsulate zu fahren. Also ein Taxi zu bieten, denn die Konsulate sind für viele Wähler eben nicht direkt um die Ecke.
Der Shuttle-Service sozusagen. Ja. Wie ist denn der Wahlkampf in der Türkei gelaufen?
Zusammengefasst berichten unsere Korrespondenten von einem überall präsenten Präsidenten. Ein Gegenkandidat sitzt im Gefängnis. Zwei weitere müssen um jede Fernsehsekunde kämpfen. Also am Wahlkampf in der Türkei kann man viel kritisieren. Das tun auch zum Beispiel die Wahlbeobachter vom Europarat. Und ihr Fazit ist, türkische Medien berichten weniger über Oppositionsparteien.
Lass uns nochmal drauf schauen, warum diese Wahl denn so wichtig ist.
Ja, es wird jetzt nicht nur ein Präsident neu gewählt oder wiedergewählt. Es gibt nicht nur ein neues Parlament. Es werden auch wesentliche Teile der Verfassungsreform zeitgleich mit der Wahl in Kraft treten. Dadurch bekommt der Präsident einen enormen Machtzuwachs und das Parlament gibt gleichzeitig Zuständigkeiten an das Staatsoberhaupt ab. Für Erdogan und die AKP zählt jede Stimme. Erdogan hat die Parlamentswahlen in der Türkei auch vorgezogen, weil ihm die Stimmung gut passte, um den Wechsel zur Präsidialdemokratie zu vollziehen. Aber so sicher kann sich Erdogan inzwischen auch nicht mehr sein.
Aha, inwiefern meinst du das? Was sagen die Prognosen?
Ja, erstmal muss sich Erdogan als Präsident gegen Präsidentschaftskandidaten der CHP, der HDP, der Saadet und anderen durchsetzen. Er war lange Zeit unangefochten, aber letzte Umfragen prophezeien, dass er im ersten Durchgang keine absolute Mehrheit von 50% schafft. Dann käme eine Stichwahl. Und wie dabei das Bewerberfeld aussehen wird, ist noch offen. Und im Parlament bröckelt die Macht seiner AKP zusammen mit der MHP. Die kommen zusammen einer Umfrage nach auch nicht mehr auf 50%. Die Oppositionsparteien zusammen aber schon. Bei der Parlamentswahl jetzt könnte also entscheidend sein, wie die kurdennahe HDP abschneidet. Sie liegt in den Erhebungen nämlich jetzt gerade so um die 10%. Und in der Türkei gilt eine 10%-Hürde für den Einzug ins Parlament.
Also wir halten fest, es wird spannend in jedem Fall. In Deutschland schließen die Wahllokale um 21 Uhr. Heute am Wochenende wählen dann die Bürger in der Türkei ein neues Parlament, einen neuen Präsidenten und entscheiden über ein neues Präsidialsystem. Informationen dazu von Katrin Sielke aus unserer Nachrichtenredaktion.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Deutschland trifft auf Frankreich. Die Paarung ist bei der WM, wenn alles gut läuft, für beide erst im Finale möglich. Heute wurde sie schon auf politischer Ebene ermöglicht. Regierungsmitglieder aus Deutschland und Frankreich haben sich heute in Brandenburg, Schloss Meseberg, getroffen. Allen voran Angela Merkel, die Bundeskanzlerin, und Emmanuel Macron, der französische Präsident. Und sie haben nach dem Treffen gesagt, wir schlagen ein neues europäisches Kapitel auf. Panayotis Gavridis hat dieses Treffen für uns beobachtet. Panayotis, was steht denn da drin in diesem neuen Kapitel?
Ja, das Ganze heißt Meseberg Declaration, also die Erklärung von Meseberg. Das sind 8 Seiten, auf denen Vorschläge mal konkreter, mal etwas allgemeiner gesagt stehen. Das sind Initiativvorschläge für die EU und für die deutsch-französische Zusammenarbeit. Da sind 4 Bereiche zu nennen: Stärkung der Außen- und Verteidigungspolitik, Reform der Wirtschafts- und Währungsunion, gemeinsame Asylpolitik und eine stärkere Forschungskooperation. Macron, der sprach davon, man müsse Europa laut verteidigen. Das sei die Stunde der Wahrheit. Merkel sagte, wir brauchen europäische Antworten und die sollen dann zum Beispiel so aussehen, zum Beispiel gemeinsame Strategie bei einheitlichen Waffensystemen, bei der Außenpolitik, da sagt man, naja, da brauchen wir nicht immer die Einstimmigkeit, also Mehrheitsbeschlüsse könnten auch reichen, heißt es. Es soll so eine Art europäischen Sicherheitsrat geben, dann sagen sie, es könnte auch ruhig weniger Kommissare geben oder eben transnationale Listen für EU-Wahlen 2024 und, das sind natürlich die beiden zentralen, es soll ein Eurozonen-Budget geben ab 2021. Und klar, beim Thema Migration eigentlich das große Thema neben der Eurozone. Da geht es auch nach wie vor für die beiden Ursachen bekämpfen. Entwicklungshilfe zum Beispiel für afrikanische Länder. Und Bundeskanzlerin Merkel sagte dazu nochmal, dass es gar nicht so einfach sei.
Wir sind dafür, dass wir koordiniert vorgehen. Natürlich am besten europäisch. Das stellt sich als sehr schwierig heraus. Deshalb kann man auch die Zusammenarbeit einzelner Länder ins Auge fassen. Aber unser Ziel bleibt eine europäische Antwort auf diese Herausforderung. Und wir wollen verhindern, dass Europa weiter gespalten ist, sondern wir wollen uns dafür einsetzen, dass es gemeinsame Antworten gibt.
Ja, also Frontex zum Beispiel soll ausgebaut werden, um das nochmal zu vervollständigen. Und verstärkte Zusammenarbeit mit Ländern wie Libyen, die seien auch denkbar, sagten die beiden.
Wie würdest du es gewichten? Was würdest du sagen, was war da das Wichtigste? War es wirklich die Asylpolitik und die von Angela Merkel angestrebte europäische Lösung oder Macrons Wunsch, eben endlich diese EU-Reform durchzukriegen?
Also ich würde sagen, das sind tatsächlich die beiden zentralen Themen gewesen, ohne da eine Gewichtung vornehmen zu wollen. Wobei ich natürlich sagen würde, bei der Migrationspolitik sind sich die beiden eigentlich ziemlich einig. Und dieser Vorschlag des Eurozonenbudgets, um Investitionen zu stärken, da gab es mehr Streit, diverse Meinungen. Mhm. Der Europäische Stabilisierungsmechanismus, kurz ESM, der soll ausgebaut werden. Das ist auch ein Beschluss des heutigen Treffens. Und Merkel sagte dazu,
es geht darum, dass der ESM fortentwickelt wird in Richtung eines europäischen Währungsfonds, dass wir ein zusätzliches Instrument der Stabilisierung einführen für kurzfristige Instabilitäten und Liquiditätsprobleme einzelner Mitgliedstaaten. Und wir setzen uns dafür ein, dass das Eurozonenbudget dafür verwandt wird, dass wir einerseits Investitionen stärken, mit dem Ziel, auch die Konvergenz innerhalb der Eurozone zu stärken.
Ja. Das war Angela Merkel zu den Plänen und Vorschlägen, wie man sich so die Eurozone in Zukunft vorstellt.
Bei diesen ganzen Beschlüssen, was hast du für einen Eindruck? Wer musste sich da mehr auf wen bewegen? Wer hat die größeren Zugeständnisse gemacht?
Also bei den Wirtschaftsfragen, also Zukunft der Eurozone, da gab es die meisten Differenzen. Da hat Merkel davon gesprochen. Hier war die Arbeit sicherlich am kompliziertesten zwischen uns, hat sie in der Pressekonferenz gesagt. Und Macron, der hatte ja in der Vergangenheit auch einen EU-Finanzminister vorgeschlagen, aber das ist kein Thema mehr. Macron wollte und will mehr Investitionen in der Eurozone. Das hat er ein Stück weit auch bekommen mit diesem geplanten Eurozonenbudget. Allerdings hatte Macron auch auf ein spezielles Eurobudget gedrungen. Aber die Bundesregierung sagt hier, nee, wir wollen hier keine neuen Parallelstrukturen schaffen. Also die Ideen, man muss sagen, so das Moment, was beide verbindet, ist eben, dass es da eine europäische Lösung geben soll.
Panayotis Gavrilis für Deutschlandfunk Nova über das deutsch-französische Treffen heute von Merkel und Macron in Brandenburg. Ganz lieben Dank.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wenn 48 Studenten eine Prüfung abbrechen und 37 von ihnen am gleichen Tag noch eine Krankmeldung vorlegen, dann ist entweder die Prüfung sauschwer oder irgendwas ist faul in dieser Geschichte. Die Universität Hohenheim in Stuttgart hat gerade mit diesem Prüfungsbeenden Flashmob zu tun. Ein Viertel der Studierenden hat im Mai die Prüfung abgebrochen. Wir lassen jetzt mal beiseite, dass alle einen Attest von einem einzigen Arzt da vorgelegt haben und dass nur zwei Diagnosen drauf standen, nämlich entweder Schwindel und Sehstörung oder Übelkeit und Erbrechen. Wir fragen uns an dieser Stelle, wie spät darf ich eigentlich sagen, dass ich krank bin, sodass es nicht heißt, durchgefallen. Pascal Fischer aus unserem Team hat sich das genauer angeschaut für uns und?
Naja, ganz eindeutig, es kommt darauf an. Auf das Recht im Bundesland, auf das Prüfungsrecht an deiner einzelnen Uni natürlich. Idealerweise läuft das so. Du fühlst dich krank in der Klausur. Du gehst also zum Klausuraufseher, sagst, ich breche ab wegen Krankheit, damit das eben protokolliert wird von dem. Du gehst dann sofort zum Arzt, holst dir das Attest und gibst das wiederum sofort dem Prüfungsamt.
Ja gut, vielleicht bin ich zu schwach. Was dann?
Das juristische Zauberwort heißt natürlich unverzüglich. Wenn du jetzt in Ohnmacht fällst und nach zwei Tagen aufwachst, dann reicht es, wenn du dann alles erledigst. Manche Prüfungsordnungen geben dir sogar 3 Tage Zeit. Musst du also gucken, was da drin steht. Natürlich gilt, je später du das alles anschiebst, desto schwieriger wird das vor Gericht womöglich.
Was ist denn zum Beispiel mit einer Vorerkrankung? Macht das einen Prüfungsabbruch vor Gericht irgendwie plausibler?
Nein, der Schuss geht leider nach hinten los, sagt Professor Christian Birnbaum von der Kölner Kanzlei Birnbaum und Partner.
In dem Moment, wo ich trotz meines Unwohlseins der Prüfung angetreten bin, habe ich ja das bewusste Risiko übernommen. Mir geht's nicht gut und ich gucke jetzt erstmal, wie es läuft und dann ziehe ich nachher meinen Krankheitsjoker. Auf diese Art wird es nicht funktionieren. Man sollte dann nicht argumentieren, ich fühlte mich ohnehin den ganzen Tag schon so schlecht.
Die Prüfungsunfähigkeit darf nicht am Anfang der Prüfung bestanden haben, sagt der Jurist. Wichtig ist auch, der Arzt sollte eben nicht nur die Krankheit bescheinigen, sondern auch, dass du deine Krankheit vorher nicht erkennen konntest.
Okay, also Krankheit als Grund sollte spontan auftreten. Alle anderen möglichen Gründe, die meine Konzentration aber stören könnten, auch. Ja, also was da denkbar?
Ach, da gibt es die wildesten Gründe, die dann angeführt werden vor den Richtern, sagt Christian Birnbaum.
Baulärm oder Hitze oder Kälte oder ein stinkender Nachbar oder nur eine Toilette für 100 Leute, dann müsste ich theoretisch zumindest in dieser Situation das rügen, das geltend machen. Es gibt ja einen Umstand, der mich stört. Bitte nehmen Sie es zu Protokoll.
Auch da wieder ein Fachwort zum Mitschreiben. Der Prüfling hat eine sogenannte Rügeobliegenheit. Sonst ist eben die Missbrauchsgefahr zu groß.
Es könnte mich ja aber auch schon vorher was aus dem Tritt gebracht haben, zum Beispiel zu Hause irgendwas. Was ist da an Gründen gut und möglich?
Ja, das gibt es tatsächlich. Das sind Ereignisse von höherer Gewalt. Das lässt sich tatsächlich anführen, aber nur, wenn es dich natürlich so physisch verhindert, nicht als, ja, wie soll man es nennen, Mini-Trauma. Ebenso diese drastischen Fälle, wenn Angehörige krank sind oder sogar gestorben sind, sagt Christian Birnbaum.
Zum Beispiel meine Mutter ist kurz vor der Klausur gestorben oder höhere Gewalt. Der Blitz ist eingeschlagen und hat den Baum so umgefällt, dass ich nicht aus meinem Haus komme. Hochwasser zum Beispiel, ich komme nicht auf die andere Rheinseite. Das sind natürlich alles Gründe, die im Vorfeld der Klausur auftauchen. Wenn ich aus der Klausur selber raus will, dann komme ich da nur über die Krankheitsschiene raus.
Also, die Klausur lief schlecht und ach, da fällt mir jetzt doch ein, meine Oma ist ja tot, hat mich so traumatisiert. Nee, bitte annullieren Sie die Klausur, das läuft so nicht.
Krankheit und andere Gründe, um aus Prüfungen auszusteigen, haltet euch an die Regeln, die Pascal Fischer euch hier erklärt hat.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Jetzt zu ihm hier.
Ich kann relativ gut einen Ball in ein Körbchen reinschmeißen.
Sagt Dirk Nowitzki, einer der besten deutschen Basketballer. Heute wird er 40. Und sein Körper wird auch 40. Ich habe Schmerzen in jedem Gelenk meines Körpers, sagt er in der Vorbereitung auf die nächste Saison. Die Doku, aus der wir den Ton auch gerade gehört haben, der perfekte Wurf, die geht los mit einer Szene Nowitzki beim Arzt. Arzt fragt den Dirk, gibt's eine Stelle, an der du keine Schmerzen hast? Und Dirk antwortet, nein. Klar, Nowitzki ist Hochleistungssportler, da ist die Belastung natürlich extrem hoch. Aber wie können wir als Breitensportler das eigentlich angehen? Wie schaffen wir es, vernünftig Sport zu machen, ohne uns kaputt zu machen? Fragen wir nach bei der Sportwissenschaftlerin Christine Graf von der Deutschen Sporthochschule Köln. Frau Graf, welche Art von Sport macht uns kaputt?
Also eigentlich macht uns kaputt, wenn man gar keinen Sport treibt, also nur beim Fernsehsport zuschauen. Das macht uns eher kaputt langfristig gesundheitlich als der Sport generell.
Okay, da kommen wir vielleicht gleich noch hin, was dieses Verweilen auf der Couch irgendwie betrifft. Aber man kann ja vermutlich auch falsch Sport machen. Also ich stelle es mir jetzt mal vor, wenn man in der Woche einmal dreimal intensiv joggen geht, die Woche danach irgendwie sagt, ach nee, jetzt mache ich nichts und danach wieder voll einsteigen. Was ist denn so vom Umfang und Intensität die falsche Lösung?
Also vom Grundprinzip her ist das, was Sie so ansprechen, ja der klassische, ich werde jetzt 40 und jetzt fange ich mit Marathon an und zwar von heute auf morgen. Also man sollte sich schon generell langfristig rantasten und sollte erstmal eben anfangen, wie beim Joggen beispielsweise, so joggen, dass man immer noch flüssig dabei sprechen kann und ab und zu mal so eine Minute ein bisschen schneller machen oder 5 Minuten ein bisschen schneller. Und dann erstmal gucken, wie reagiert denn mein Körper da drauf. Und beim Krafttraining beispielsweise, das ist nochmal ein bisschen anderer Aspekt als beim Joggen, sagt man immer, dass man einen über einen anderen Tag Pause braucht, weil die Muskeln dann auch die Zeit brauchen, um sich zu regenerieren, aber auch dann, ich sag mal ganz platt, um zu wachsen. Mhm. Ja, also um den besten Effekt zu haben und nicht nur, was die Schädigungen angeht, sondern auch tatsächlich für den Mehrwert des Sixpacks ist es sogar sinnvoll, da einen Tag Pause zu machen.
Mhm. Und gibt's denn eine Sportart, wo Sie sagen, nee, damit kann man es auf jeden Fall im Breiten Sport übertreiben?
Eigentlich nicht, weil im Grunde genommen ist es so, es geht mehr um die Art der Ausübung vom Sport und nicht so sehr um die Sportart schlechthin. Also selbst Boxen ist eine tolle Sportart, wenn man nicht zu viel die Nase in die Faust des Gegners reinhält, sondern im Grunde genommen in die Richtung geht, dass man die Koordinationsübungen, die Fitnessübungen und solche Sachen macht. Also Quintessenz, es gibt eigentlich nicht die falsche Sportart, sondern nur die falsche Art der Ausübung. Das heißt eben, was weiß ich, der Bewegungsapparat wird zu intensiv beansprucht, die Intensitäten generell sind zu hoch, man lässt sich nicht ausreichend Regenerationszeiten. Nur vom Grundprinzip her ist es eher so, wir sind eher ein Volk der Regenerierer geworden und das macht eben eher in diese Richtung gefährlich.
Also Joggen geht auf die Knie, klar, das wissen wir alle. Bänderriss mal hier, eine Zerrung mal da. Wie kommt man denn möglichst verletzungsfrei drumherum?
Ja, beispielsweise, indem man auf eine gute Technik und ein gutes Schuhwerk achtet. Das muss man so ein bisschen ausprobieren und eben nicht von heute auf morgen mit 10, 20 Kilometer anfängt, sondern sich wirklich rantastet und auf eine ausgewogene Ernährung achtet, wirklich ausgenommen Obst und Gemüse und dabei, und das ist die Quintessenz daraus, auf ein ordentliches Gewicht. Und ordentliches Gewicht meine ich nicht ordentlich was drauf auf die Knie, sondern dass man wirklich im Bereich Normalgewicht bleibt.
Ein Leben auf der Couch, auch schön, ohne Sport, wie lange geht es gut?
Ein paar Jahre kürzer. Die neuen wissenschaftlichen Schlagzeilen sagen, alle sitzen ist das neue Rauchen. Und man kann es noch nicht in dem Sinne beziffern. Es gibt auch nochmal Unterscheidungen, spiele ich Computer oder arbeite ich am Computer und gucke nur Fernsehzeit. Und es gibt so Wissenschaftler, die mal ausgerechnet haben, wenn man ab dem 25. Lebensjahr jeden Tag 90 Minuten Fernsehen guckt, also ein Fußballspiel quasi, dann hat man nach hinten raus 20 Minuten weniger.
Oh, das müsste man jetzt mal hochrechnen auf die WM, wie viel Spiele man da
genau
guckt. Ja?
Plus der Würste, die man dabei verzehrt auf dem Grill.
Und das kommt noch obendrauf. Abschließend, Frau Graf, Sport machen, der nicht langweilig ist. Irgendwas brauchen wir da. Was ist Ihr ultimativer Tipp? Wo verletzt man sich am wenigsten? Was sollte man irgendwie machen?
Oh, das ist so eine schwere Frage, weil das so individuell abhängig ist. Wenn ich sage, Sie sollen alle tanzen gehen, ist das schön für die Leute, die tanzen hassen. Im Grunde genommen ist es immer die Sportart, die einem Spaß macht. Und wenn man so ein bisschen anfängt, auf seinen Körper zu hören, und das können Leistungssportler eigentlich. Ne? Nur wenn wir über hier unsere Top-Spieler beim Basketball reden und Dirk Nowitzki, dann ist es natürlich so, dass sie dauernd Top-Leistungen auch bringen würden. Aber wenn der Otto-Normalverbraucher auf sich lernt, so ein bisschen zu hören und merkt, das tut mir gut, dann kann er eigentlich in keiner Sportart was falsch machen.
Da muss muss ja ganz schön mündig sein. Da muss er sich ja ganz schön gut kennen, auf seinen Körper hören. Das ist ja auch wieder abstrakt.
Ja, aber es wäre doch schön, wenn, ja, oder?
Klar, natürlich. Aber gibt es nicht irgendwas, was so die breite, die Volkssportart, sowas, was die breite Masse gut kann?
Fußball gucken. Das kann leider die breite Masse heute. Es gibt leider wirklich nicht den ultimativen Tipp, weil es wirklich eine Neigungsfrage ist. Der eine ist eher der Ausdauersportler, der andere ist eher der Kraftsportler. Der dritte tanzt wirklich gerne. Und das Schöne daran ist, dass wir eigentlich bei jeder Sportart, wenn man sie in einem guten Umfang, und guter Umfang heißt 150 Minuten Bewegungszeit pro Woche, kann man eigentlich nicht wirklich was falsch machen. Und wie gesagt, es ist doch erstrebenswert, dass man wieder ein bisschen lernt, auf sich selber zu hören, was einem gut tut.
Auf jeden Fall. Die Sportwissenschaftlerin Christine Graf war das, mit der ich kurz vor der Sendung gesprochen habe. Wir halten fest, 150 Minuten Sport pro Woche sind gut für uns. Ja, können wir uns dran halten.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.